15 Jahre nach dem Sturz der Propheten und dem Ende sozialistischer Weltverbesserer sind ideologische Defizite und Utopieverluste spürbar, die die Religion allein nicht füllen kann in der säkularen Welt. Der neue Mensch ist der alte geblieben. Alle Weltverbesserungsmodelle sind gescheitert, aber in der durch Kriege und Katastrophen erschütterten Welt, im globalen Dorf mit seinen komplexen Fragestellungen und vernetzten Strukturen, sind Deutungsmodelle gefragt. Insofern ist die Erinnerung an Pioniere der Kybernetik von aktuellem Interesse. Kybernetik heißt Steuerungskunst, Humanisten wissen das. Kybernetik meint wissenschaftliche Ordnungssysteme der Struktur komplexer Systeme, die Grundlage zur Kommunikation und Kontrolle von Regelkreisen. Geboren wurde diese Idee auf interdisziplinären Symposien der 40er und 50er Jahre, die als Macy Conferences Geschichte schrieben. Travestien der Kybernetik, also Verkleidungen der Kybernetik, meint heute Varianten dieser allumfassenden Theorie, mit deren Hilfe das menschliche Denken revolutioniert und programmiert werden sollte. Nach Pionieren, Ursprung, Gefahren und Möglichkeiten fragten letztes Wochenende auf einer Berliner Tagung Medienwissenschaftler und Künstler wie Lutz Dambeck, der Anfang des Monats den Käthe-Kollwitz-Preis erhielt für seinen Film »Das Netz«. Anja Mauruschat informiert über die Anfänge der Kybernetik und ihre Folgen.
Ich habe erkannt im Laufe meines Lebens, je mehr ich mich mit der Physik beschäftige, dass ich eigentlich ein Metaphysiker bin. Und wenn Sie mich fragen, ja, lieber Ernst und Förster, was ist ein Metaphysiker? Dann sage ich Folgendes. Es gibt unter den Fragen, die wir stellen über die Welt, gibt es solche, die man beantworten kann? Heinz von Förster, wie alt sind Sie? Das kann man beantworten, kann man nachschauen, Katalog, 1911 geboren, ist jetzt 90. Oder man kann fragen, die nicht beantwortet werden können. Wie zum Beispiel, Heinz von Förster, sag einmal, wie ist das Weltall entstanden? Da kann ich eines von den 35 verschiedenen Theorien sagen. Und ich frage einen Sternkundigen, und er sagt, da war doch dieser Big Bang vor 20 Millionen Jahren. Oder ich frage einen braven Katholiken, sagt er, jeder weiß, wie das entstanden ist. Da hat Gott die Welt erschaffen. Und nach 7 Tagen war er müde und hat eine Pause gemacht. Das war der Sonntag. Also da gibt es verschiedene sehr interessante Hypothesen, auf wie das Weltall entstanden ist. Das heißt, es gibt deswegen so viele Hypothesen, weil die Frage nicht beantwortbar ist. So kommt es nur darauf an, wie interessant ist die Geschichte, die der erfindet, wie das Weltall entstanden ist.
Da ist man natürlich ganz nah bei der Kunst, wenn es darum geht, eine gute Geschichte zu erfinden. Ja. Also eine poetische Geschichte.
Ja, genau, das ist die Sache. Es besteht ein Zweikampf oder ein Dreikampf oder ein Zehnkampf zwischen den verschiedenen Poeten. Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein.
Der Hamburger Filmemacher Lutz Dambeck hatte kurz vor Heinz von Försters Tod im Oktober 2002 das Glück, mit ihm dieses Interview über Wissenschaft und Fiktion führen zu können. Heute ist diese Passage ein zentraler Bestandteil von Dambecks aufsehenerregendem Dokumentarfilm »Das Netz« und wirft ein neues Licht auf den Ursprung unserer schönen neuen Informationsgesellschaft. Denn wenn es um das Erzählen spannender und mächtiger Geschichten ging, war Heinz von Förster zweifellos der Richtige. Schließlich wurde der Wiener Physiker 1948 in New York von den Teilnehmern der Macy Conferences als erstes zum Protokollanten ernannt, weil er so sein schlechtes Englisch am effektivsten aufbessern könnte. Fast erscheint es wie ein Treppenwitz der Geschichte, dass der mittellose Einwanderer dadurch zum Kronzeugen der mythenumrankten Gründung einer neuen Wissenschaft wurde, der Gründung der Kybernetik. Die Auswirkungen der Kybernetik durchdringen und bestimmen bis heute unser Leben. Vom sedierenden Quotenfernsehen über elektronische Funkchips an Kleidung und Lebensmitteln in Kaufhäusern oder Überwachungskameras auf Plätzen und Bahnhöfen bis hin zur Artificial Intelligence, also dem Versuch, Maschinen mit Bewusstsein zu konstruieren. Der Kybernetik verdanken wir die permanente, unbewusste Kontrolle mittels Technologie, wobei wir auf Nummern oder Signale reduziert werden. Lutz Dambeck eröffnete die Macy-Konferenz 2005 letztes Wochenende in Berlin entsprechend mit einer explosiven Eingangsfrage.
Ist ein System, das den Menschen als Zeichen denkt, in der Nähe zum Totalitarismus oder gar schon selbst Postfaschismus?
Der Ursprung der Kybernetik lässt sich der Einfachheit halber am besten mit den berühmt-berüchtigten Macy-Konferenzen gleichsetzen, die seit Mitte der 40er Jahre in New York stattfanden und deren Bedeutung nicht überschätzt werden kann. Schließlich ging aus diesen exklusiven und interdisziplinären Forschungstagungen die Kybernetik hervor, die zwischen den 50er und den 70er Jahren als revolutionäre Weltsensation gefeiert wurde. Denn mit der kybernetischen Lehre von den Regelkreisen glaubte man damals von der menschlichen Atmung über den Mondflug bis zum Kochen alles gleichermaßen und adäquat beschreiben und in Raster fassen zu können. Spätestens seit den 80ern geriet die Kybernetik jedoch immer mehr in Vergessenheit. Nur die englische Vorsilbe Cyber spukte weiterhin fröhlich und allgegenwärtig durch unser Denken und unsere Sprache. Wieso also interessiert sich der Medienkünstler und Filmemacher Lutz Dambeck für eine scheinbar verschwundene Wissenschaft?
Ich glaube, die Aufgabe und die Chance des Künstlers ist es, Bilder für etwas zu finden, was unsichtbar ist, zu sein scheint oder wo behauptet wird, dass es unsichtbar wäre. Und ich denke, der Begriff der Kybernetik oder die Vorstellung, die wir uns von Kybernetik machen und über die auch hier diskutiert wird, enthält auch viele Elemente des Unsichtbaren. Es wurden also auch Leerstellen benannt. Und das ist jetzt ein Moment des Interesses für die Macy-Konferenzen und dann natürlich das, dass es bei den Recherchen für meinen Film sozusagen einfach ein wichtiger Teil eines Prozesses war. Ich will den mal so nennen, ich habe also jetzt die neuen Demiurgen versucht zu besuchen, also die Konstrukteure einer neuen Welt.
Es handelt sich um jene Konstrukteure, die nach dem Schock des Zweiten Weltkriegs kein geringeres Ziel hatten, als die Bestie Mensch und ihre unberechenbare Welt in den Griff zu bekommen, und zwar durch die klare Abstraktion des Regelkreises. Wie der kleine Thermostat die große Heizung reguliert, so sollte auch jedes andere biologische oder soziale System mit Hilfe von Messfühler, Sollwert, Stellglied und Regler kontrolliert und reguliert werden. In der Biologie wie in der Psychiatrie, in der Ökonomie wie im Maschinenbau oder der Neurologie spürten die Macys diese Regelkreise auf. Und diese Macys, das waren keine geringeren als die damals bedeutendsten amerikanischen Forscher, Wissenschaftler wie der Mathematiker Norbert Wiener, der Ingenieur John von Neumann oder die Anthropologin Margaret Mead. Der saloppe Titel Macy Conferences ergab sich dadurch, dass diese hochexklusiven Tagungen hinter verschlossenen Türen des Beekman Hotels in der New Yorker Park Avenue von der Joshua Macy Jr. Foundation gesponsert wurden. Hierzulande hat Klaus Piers, Professor für Medientechnik und Medienphilosophie in Bochum, in den letzten Jahren die wissenschaftliche Neuentdeckung der Kybernetik wesentlich vorangetrieben, indem er zuerst die von Heinz von Förster edierten Tagungsbände der Macy-Konferenzen auf Deutsch veröffentlichte und nun einen zweiten Band mit Essays und Dokumenten zu den Folgen der Macys und ihrer Kybernetik nachreichte.
Ich glaube, was gegründet wird oder gegründet werden soll, ist eine Art, gewagt gesagt, eine Art neue Universalwissenschaft. Das heißt, eine Wissenschaft, die völlig verschiedene Phänomene in einem gleichen Theorierahmen oder mit ähnlichen Begriffen zu beschreiben in der Lage ist. Das ist längere Zeit verloren gegangen oder wurde als Verlust beklagt durch Ausdifferenzierung, Spezialisierung und so weiter. Eine interdisziplinäre Forschergruppe, die aufgrund neuer Begriffe, also der Begriffe der Information, der Steuerung, der Regulation und Kontrolle versucht und ganz unterschiedliche Dinge, also Maschinen, Lebewesen, menschliches Verhalten, aufgrund dieser Begriffe neu zu beschreiben und zusammenzudenken in einer großen Theorie.
Was Klaus Piers paradoxerweise als humanistischen Antihumanismus bezeichnet, ist für Sibylle Krämer Ausdruck für ein ganz bestimmtes Menschen- und Weltbild. Die Berliner Philosophieprofessorin hat die Tagung letztes Wochenende zu den Travestien der Kybernetik, also den heutigen Verkleidungen dieser einst so populären Wissenschaft, mit initiiert.
Wenn Sie sich den Siegeszug des Computers, des Personal Computers ansehen, wird auch klar, dass der gerade darauf abgestellt ist, dass der Mensch in einer fast schon synergetischen Weise mit seiner Maschine verschmilzt und interagiert. Dass also die Kybernetik dasjenige gewesen ist, das uns dafür offen und empfänglich machte, dass die in der Philosophie oft so festgezurrten Grenzen zwischen dem, was Mensch und was Technik ist, flüssig werden. Und wir auch sehen, dass der Mensch den Computer in sich hat, so wie der Computer gewisse Elemente dessen hat, was es heißt, auf menschliche Weise etwas zu tun. Überall da, wo wir rechnen, verhalten wir uns, als ob wir eine Maschine seien. Und wir machen es umso zuverlässiger, je mehr wir die Fragen nach der Interpretation dessen, was wir tun, ausklammern.
Das Positive an der Kybernetik ist also, dass sie es uns ermöglicht hat zu sehen, wo, wie und inwieweit wir Maschinen gleichen. Genau diese Erkenntnis rückt sie jedoch zugleich in erschreckende Nähe zum Faschismus und Stalinismus. Denn wenn Menschen wie Maschinen sind, dann müsste es doch auch möglich sein, sie wie Maschinen zu beherrschen. Kein Wunder also, dass die Kybernetik lange Zeit auch in der DDR sehr populär war. Ausgangspunkt für diese Kontroll- und Steuerungsfantasien der ersten amerikanischen Kybernetiker war interessanterweise aber ausgerechnet das Trauma des Faschismus und Stalinismus. Wären wir so klar und eindeutig wie die Maschinen, dachte man sich damals in New York, wären wir also über objektive und wissenschaftlich eindeutige Informationen zu steuern, müssten wir auch keine Angst mehr vor der Unberechenbarkeit, den Abgründen und Irrtümern der Menschheit haben. Alles, was uns heute als faschistoid erscheint, schien für die Forscher damals aber kein Problem gewesen zu sein. Schließlich forschte man ja unter völlig anderem, vermeintlich positiv politischem Vorzeichen als die offen totalitären Staaten. Wenn die Kybernetik damals bewusst irgendeinem Zweck dienen sollte, dann höchstens dem, der amerikanischen pluralistischen Demokratie als Weltmodell zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht nur Martin Heidegger pries in den 50er Jahren die Kybernetik als die legitime Nachfolgerin der angeblich verstorbenen Philosophie. In den 60ern war die Kybernetik vereinzelt sogar Bestandteil des Schulunterrichts. Das DDR-Frauenmagazin Sibylle informierte 1968 darüber, was die moderne Frau von der Kybernetik wissen muss. Bald entdeckten Esoteriker die Kybernetik und koppelten sie mit Drogen. Immer mehr Hippies schwenken über vom rein alternativen Lebensstil in Holzhütten mit Hausziegenhaltung zur modernen kybernetischen Lebensweise und bauten schließlich sogar in ihren Kommunen den ersten Personal Computer. All diesen Popularisierungen und Verwässerungen der Kybernetik spürt Lutz Dambeck in seinem Film Das Netz nach.
Kybernetik wird zur neuen globalen Leitwissenschaft, die fortan unter wechselnden Etiketten weiterentwickelt wird. Aus einer Theorie wird weltweite Praxis.
Worin jedoch der große Irrtum der Kybernetik lag, ist für Sibylle Krämer heute keine Frage mehr.
Wahrheit geht nicht auf in Richtigkeit. Das wäre jedenfalls das philosophische Resultat, für das uns die kybernetische Diskussion sensibel gemacht hat. Und das war auch das, was in Lutz Dambergs gestern in seinem Film eine Rolle spielte. Irgendwo gibt es da eine Aussage, dass Wahrheit mehr ist als Beweisbarkeit. Denn sie hängt mit Interpretation zusammen und Maschinen können nicht interpretieren. Die gesamte kybernetische Informationstheorie basiert darauf, dass Informationen nicht interpretiert sind. Aber wir wissen natürlich, dass Kultur ohne Interpretation unmöglich ist. Die Kybernetik hat uns also im Grunde genommen, indem sie den Mensch mit der Maschine interagieren lässt, auch ein Bewusstsein dafür zurückgegeben, was die spezifisch menschliche Domäne ist. Sie ist die Interpretation.
Diese einmalige menschliche Interpretationsgabe, diese faszinierende Fähigkeit, unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen Zusammenhängen entschlüsseln zu können, ermöglicht es uns zum Glück aber auch heute zu erkennen, wie beispielsweise unsere permanente Kontrolle durch kybernetische Regelkreise funktioniert. Wir sind auch dem mächtigen Mythos der Kybernetik nicht hilflos ausgeliefert. Solange wir interpretieren und somit auch Zusammenhänge erkennen, werden wir Menschen im Geiste frei bleiben können und niemals völlig den immer wiederkehrenden Allmachtsfantasien von Wissenschaft und Politik ausgesetzt sein. So haben Klaus Piers und Lutz Dambeck dann auch ganz unterschiedliche, aber sich ergänzende Interpretationen, wie und als was sich das Denken der Kybernetik in unserer heutigen Welt verkleidet hat.
Wo ist sie geblieben? Insofern könnte man vielleicht sagen, sie ist unsichtbar geworden, ist aber im Alltag präsent. Also wir gehen zum Beispiel tagtäglich mit Computern um Und die Gründergeneration der Benutzeroberflächen, Entwerfer, sind noch Kybernetiker gewesen. Sie ist in anderen Bereichen, in der Soziologie ist sie übergegangen zur Systemtheorie zum Beispiel. In vielen Wissenschaften ist sie übergegangen in Simulationen, die heute Entscheidungen beeinflussen, politischer, ökonomischer und sonstiger Art. Und sie ist ganz lebenspraktisch überall dort anwesend, wo reale Prozesse durch symbolische gesteuert werden, also wo Computer Steuerungsfunktionen übernehmen. Nur eben nicht mehr unter dem Namen Kybernetik.
Also für mich scheinen sich vielleicht sogar die Fantasien der Macy's und deren teilweise doch despotische Vorstellung von der Möglichkeit einer etwa wissenschaftlich zertifizierten Weltheilung oder von der Gesellschaft oder einem kranken Patienten, den man durch neue wissenschaftliche Methoden heilen oder verändern kann, das scheint sich doch in der aktuellen amerikanischen Politik vorzuschreiben, in der Vollendung einer Pax Americana, also was George W. Bush, der scheint ja nur zu vollenden, was in den 50ern im Kalten Krieg begonnen wurde, um eine neue Weltordnung zu entwerfen, mit Hilfe der Macy's, die Grundlagen geliefert haben.
Eine Weltordnung, die sich nicht nur auszeichnet durch die Vorherrschaft der amerikanischen Politik und einer kapitalistischen Marktregulierung. Es ist eine Welt, die auch immer mehr gekennzeichnet wird durch Biowissenschaften wie die Genetik, durch Psychopharmaka, durch Assessment Center, Überwachungskameras in öffentlichen Räumen und natürlich auch vor allem durch das Internet, das potenziell jeden mit jedem verbindet, aber dadurch auch jeden Schritt im Internet der staatlichen oder privaten Kontrolle zugänglich macht. Das Aufsehen, das vor einigen Jahren die Fernsehshow Big Brother erregte, weil sie die Teilnehmer dieses wochenlangen Selbstexperiments im Wohncontainer der Non-Stop-Überwachung aussetzte, lässt sich vielleicht damit erklären, dass Big Brother wohl das beste Sinnbild für unsere kybernetische Gesellschaft ist. Was allerdings dabei herauskommt, wenn man seine menschliche Interpretationsgabe allein auf die bedrohlichen Schattenseiten der kybernetischen Gesellschaft richtet, hat Lutz Dambeck ebenfalls in seinem Film Das Netz dokumentiert. Bei seinen Recherchen stieß der Hamburger Filmemacher nämlich nicht nur auf die Macy Conferences und deren Anhänger, sondern auch auf Ted Kaczynski, besser bekannt als der Una-Bomber, der Briefbomben an führende Köpfe der Informationsgesellschaft verschickte. 3 Menschen starben und 24 wurden teils schwer verletzt. 1996 wurde Ted Kaczynski schließlich vom FBI verhaftet. Diese paranoide, aggressive Angst vor der kybernetischen Gesellschaft ist für Sibylle Krämer aber auch keine Lösung.
Es ist grundlegend richtig. Von jeder Technik geht die Gefahr ihres Missbrauchs aus. Das gilt allerdings generell, weil die Technik selber ihre eigenen Zwecke nicht gebiert, sondern es bleibt das menschliche Handeln, in dem wir Technik so oder so einsetzen können. Und insofern würde ich sagen, jetzt als eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme, der größte Feind, die größte Gefahr des Menschen ist immer noch der Mensch selbst und nicht die technischen Systeme, die er konstruiert. Ich selber habe den Optimismus, dass jedes technische System neue Probleme aufwirft, die aber im Prinzip auch lösbar sind. Und ich glaube, dass diese Form von Dialektik, die immer nur darin besteht, dass jedes Problem gelöst werden kann, auf Kosten des Umstandes, dass neue Probleme entstehen. Dieser Dialektik der humanen Welt und Kultur können wir nicht entkommen.
Auch 50 Jahre nach der Erfindung der Atombombe scheint es noch Wissenschaftler zu geben, die an die Neutralität der Wissenschaft glauben wollen. Sie hörten Anja Mauerschat über Travestien der Kybernetik, eine Tagung in Berlin, eine Art Neuauflage der Macy Conferences, die den Menschen durch Regelwerke steuern und kontrollierbar machen wollten.